Irgendwas mit Energie. Der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News Update von Energate. Heute zeichnen wir auf an einem Montag am 27.01. Wir sind also ein bisschen später dran als sonst, weil unser normaler Tag zum Aufzeichnen ist der Freitag. Aber das hat krankheitsbedingt nicht geklappt. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt heute hier bei mir Carsten Kloth ist. Hallo Carsten.
Hallo, schön dabei zu sein.
Ja, Carsten, du warst am Freitag schon bereit, aber ich war es nicht. Ersatzweise für mich sollte dann eigentlich Ruben Bartke einspringen und der war auch krank. Ja, so mussten wir es verschieben, zeichnen heute auf. Die Themen sind uns aber nicht weggelaufen und lass uns gleich mal einsteigen und lass uns eine Woche zurückgucken. Heute vor einer Woche, vergangenen Montag, ist Donald Trump wieder als US-Präsident vereidigt worden, sein Amtsantritt in Washington. Und ja, wie es zu erwarten war, hat er natürlich gleich publikumswirksam einige Beschlüsse gefasst, viele sogar, und einige davon betrafen auch den Energiesektor. Erwartet worden ist, dass die USA wieder aus dem UN-Klimaabkommen austreten. Das hat Trump jetzt gleich in die Wege geleitet. Aber auch ein Verbot von Offshore-Windparks. Laufende Projekte wurden ausgesetzt und klar, Trump will keine erneuerbaren Energie produzieren. Er will Öl und Gas produzieren und das in die Welt verkaufen. Und da kommt auch Deutschland ins Visier. Und wir waren diese Woche beim Energiegipfel in Berlin. Entschuldigung, nicht diese Woche, sondern in der vergangenen Woche bei Energiegipfel in Berlin. Großes Branchentreffen. Und da war natürlich auch die Ankündigung von Trump großes Thema. Wir waren beide vor Ort. Carsten, wir haben es gemeinsam verfolgt. Gucken wir nochmal zusammen drauf.
Ja, machen wir gerne. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Trump. Ich fand das sehr bemerkenswert, die Begründung für den Verbot neuer Offshore-Windparks. Er hat nämlich gesagt, Windkraft ist teuer, tötet Wale und kommt aus China. Alles drei stimmt natürlich nicht. Also betroffen vom Offshore-Verbot sind beispielsweise Dänemark mit Ørsted und auch Deutschland mit RWE. Die haben einige Projekte vor der amerikanischen Küste. Ich glaube, du hast da auch die Zahlen parat, um wie viel MW es da so geht.
Naja, im Prinzip ausgesetzt sind jetzt eigentlich alle Projekte, die noch keine Genehmigung erhalten haben. Also dort, wo eine Genehmigung vorliegt, lässt sich natürlich deutlich schwerer ausbremsen. Und in Gänze sind momentan in den USA 70.000 MW an Offshore-Parks in Planung. Und wenn man da mal guckt, das würde reichen für den Strom für 30 Millionen Haushalte. Und RWE als deutsches Unternehmen ist an Projekten mit mehr als 5.000 MW beteiligt. Und dort, wo jetzt bisher der Projektfortschritt noch nicht so weit gedrungen ist, ja, da ist natürlich jetzt fraglich, wie es mit den Projekten ausgeht. Man weiß bei Trump natürlich nie, ja, da gibt es ja immer ein Hin und Her. Gibt es da vielleicht dann plötzlich doch einen Fortschritt der Projekte, aber erstmal scheint es so, als wären diese Projekte hinfällig. Da ist natürlich auch schon viel Geld in die Vorbereitung geflossen, das ist für die Offshore-Branche natürlich ein harter Schlag, aber wie wir gerade schon gesagt haben, Trump hat einen klaren Fokus und der heißt Drill Baby Drill.
Genau, Öl soll gefördert werden, LNG soll verkauft werden und da stellt sich natürlich die Frage auch, ob man den Trump nicht damit milde stimmen kann, mehr LNG aus den USA zu importieren. Das wird ja diskutiert. Davon hält Wirtschaftsminister Robert Habeck aber gar nichts. Das hat er dann auf dem Energiegipfel vergangene Woche deutlich gemacht. Schon heute stammten demnach bereits 80-90% der LNG-Importe aus den USA und auf norwegisches Pipeline-Gas stattdessen zu verzichten, um mehr LNG aus den USA zu importieren, das macht ja alles nur noch teurer. Zudem hat Habeck auch darauf aufmerksam gemacht, gibt es in Deutschland kein Gesetz, was Gas einkaufenden Unternehmen vorschreiben kann, wo sie ihr Gas einkaufen. Und dann haben wir dann noch das Thema einseitige Abhängigkeiten, da haben wir so unsere Erfahrung mitgemacht. Stichwort Russland. Das will Habeck natürlich auch verhindern. Also zusammenfassend sagt er dann schließlich, wir sollten uns nicht rumschubsen lassen.
Ja, war schon eigentlich sehr deutlich. Ja. Er hat also am Dienstagmorgen gesprochen in Berlin bei der großen Energietagung. hat sich direkt auf Trump bezogen. Er hat natürlich auch den angekündigten Austritt aus dem UN-Klimaabkommen als schlechten Tag für die Welt, als schlechten Tag für das Klima bezeichnet. Aber jetzt gerade bei dem Thema LNG-Deals ist ja sehr deutlich geworden. Das ist ja quasi eine Reaktion auf ein Angebot von Trump. Bei Trump sind ja alle anderen immer sehr, sehr unfair und die Deutschen sind eben unfair, weil sie viele, viele Autos in die USA verkaufen. Und Trump sagt, naja, wir könnten uns ja darüber verständigen, da den Autoimport belegen wir nicht mit Zöllen, wenn Deutschland eben mehr LNG kauft. Aber du hast es gesagt, also der LNG-Anteil aus den USA bei den Importen in Deutschland, der ist schon sehr, sehr hoch. Und ja, Robert Habeck hat eben darauf verwiesen, es gibt gar keine rechtliche Grundlage. Was? Ist natürlich ein bisschen eine Ausrede, dass er sagt, also solche Verträge schließt bei uns nicht der Staat ab, sondern das machen die Unternehmen. Er hat da nur ein ganz schönes Zitat und hat gesagt, noch leben wir in einer Demokratie und Marktwirtschaft, also wo der Staat nicht alles entscheidet, zentral. Ja gut, das ist glaube ich gerade bei der Frage der LNG-Versorgung, kann man da zumindest ein kleines Fragezeichen dran setzen, weil natürlich ist Robert Habeck auch dort die Welt gereist und hat den Weg geebnet als Bundesenergieminister, damit Unternehmen dann die Verträge abschließen. Aber hat sehr deutlich gemacht, also da ist ohnehin nicht mehr viel Luft und jetzt norwegisches Pipeline-Gas durch US-LNG-Importe zu ersetzen, das würde den Preis hochtreiben, da ist er nicht dabei und gerade dieses Zitat, das du angesprochen hast, wir lassen uns nicht rumschubsen, ja, das war schon relativ klar. Ich denke mal, das ist jetzt eben auch die Frage, wie geht man mit Trump um? Ja, beugt man sich ihm und seiner starken Rhetorik oder hält man dagegen? Das dürfte natürlich dann auch bei der nächsten Bundesregierung spannend werden.
Ja, oder man geht mit dem Golf spielen und verliert dann regelmäßig. Das soll ja auch wirken. Wie man hört, der japanische Regierungschef hat das wohl in der letzten Amtszeit von Trump so gehandhabt und war da sehr erfolgreich. Also, da wird sich dann die nächste Bundesregierung ihre Strategie überlegen müssen. Ich glaube, der Merz kann Golf spielen. Wer weiß.
Ja, das ist ja eine Anekdote, die momentan so ein bisschen in Berlin kursiert. Und Friedrich Merz ist offenbar auch Golfer. Wer von den beiden besser ist, weiß man nicht. Vielleicht werden sie es tatsächlich irgendwann mal untereinander erfahren. Aber gerade dieses Verhältnis Merz-Trump, wenn es denn überhaupt so kommt, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird, was ja sehr wahrscheinlich ist. Aber man darf gespannt sein, wie diese Geschichte ausgeht.
Genau. Dann schauen wir vielleicht nochmal weiter auf den Energiegipfel. Was hat denn Habeck noch so gesagt? Er hat natürlich nochmal betont, was dann jetzt die nächste Bundesregierung auch alles anpacken muss. Vor allen Dingen Kraftwerkssicherheitsgesetz bzw. Kapazitätsmarkt sieht er dringenden Handlungsbedarf. Da war er sich ja auch weitestgehend einig mit den anderen Diskutanten vor Ort. Drei Themen hat er explizit adressiert, die Versorgungssicherheit. Da fand ich recht bemerkenswert, dass er da das Wort technologieoffen so betont hat. Kann man so ein bisschen auch als Offenheit gegenüber möglichen politischen Bündnissen interpretieren. Stichwort Schwarz-Grün. Flexibilisierung durch Speicher- und Preissignale hat er sehr betont und die Finanzierung des Stromnetzausbaus müsse gesichert werden. Da wären wir dann beim Thema Netzentgelte. Da hat er nochmal darauf hingewiesen, dass man natürlich eine Vergangenheit ohne Netzausbau und entsprechend niedrigen Netzentgelten jetzt nicht unbedingt vergleichen kann mit einer Zeit, wo wir Netzausbau haben und brauchen. Und er hat erneut den Vorschlag eines Amortisationskontos wie beim Wasserstoffnetz gemacht. Das bedeutet, wir müssen Geld aufnehmen, so Habeck. Und da wären wir dann beim Thema Schuldenbremse. Und das ist dann sicherlich dann wieder was, was eher gegen gewisse politische Bündnisse spricht. Aber Resthoffnung hat er dann noch adressiert beim Thema ENWG-Novelle. Also die Verabschiedung des Gesetzes würde helfen, das Energiesystem zu stabilisieren. Das Stichwort in dem Zusammenhang ist die PV-Spitzenkappung und Pfingsten. Also die Angst vor womöglich sonnreichen Tagen an Feiertagen mit wenig Stromverbrauch und was dann zu einer Netzüberlastung führen könnte. Dazu passte das dann, was BNetzA-Chef Klaus Müller gesagt hat. Irgendjemand wird Pfingsten 2026 und 27 Verantwortung tragen. Und wenn man sich den Stress dann sparen wolle, dann muss man jetzt schon handeln. Und ja, vielleicht hat das gewirkt.
Also da kommen wir gleich drauf, weil diese Woche Mittwoch ist ja tatsächlich dann nochmal eine Bundestagssitzung, wo noch einzelne Beschlüsse tatsächlich wohl durchgehen könnten. Ich würde aber nochmal kurz darauf eingehen, auf diese Warnung immer Richtung Pfingsten. Und dann werden wir jetzt die Debatte über die Dunkelflaute, dann haben wir eben das, was Eon-Chef Leonhard Birnbaum jetzt vor kurzem als die Hellbrise bezeichnet hat. Also dann werden wir viel Sonne haben, vielleicht auch noch Wind dazu kommt und dann haben wir einen Feiertag, wo die Leute eher draußen sind, Frühling, schönes Wetter, alle sind unterwegs. Die Firmen produzieren natürlich auch einfach weniger am Wochenende an Feiertagen und dass wir dann im Netz in schwierige Situationen kommen. Bin mir nicht so sicher, ob sich die Beteiligten bei dieser Diskussion momentan wirklich so einen großen Gefallen tun, gerade wenn man irgendwie auf die populistischen Angänge irgendwie blickt, dass diese Themen natürlich auch gern aufgegriffen werden, ja auch von einer bestimmten Mediengruppe auch immer sehr aufgebauscht werden, da werden schnell große Schlagzeilen draus und momentan ist es mir tatsächlich ehrlich gesagt ein bisschen zu viel des Warnens, immer dieses Pfingsten. Wir können auch bei Pfingsten einfach schlechtes Wetter haben, keine PV-Spitzen und das ist sehr zugespitzt. Und ich denke, die politischen Beschlüsse sind jetzt eigentlich auf dem Weg. Vielleicht tut man sich mit dieser Überbetonung da momentan nicht so einen großen Gefallen, weil ich glaube, es wäre irgendwie auch ganz gut in der nächsten Legislaturperiode die Energiewende ein bisschen aus diesen sehr umstrittenen Fahrwassern auch rauszubringen. Vielleicht wieder ein bisschen sachlicher, eher so Strukturdebatten zu führen. Die Frage, Was muss man eigentlich im Klein-Klein irgendwie anpassen, als immer diese großen Linien zu diskutieren und damit auch Schlagzeilen zu produzieren. Aber bevor wir drauf gucken, was tatsächlich diese Woche im Bundestag noch durchgehen könnte, und da gibt's einige mittlerweile doch sehr deutliche Zeichen, geben wir einmal kurz ab für eine Marktinformation.
Welche Energiethemen stehen auf der politischen Agenda und welche Anforderungen richten sich an die neue Bundesregierung? Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen erhalten Sie vom 11. bis 13. Februar auf der eWorld Energy and Water in Essen, der führenden Leitmesse der Energiewirtschaft. Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket mit dem Code eWorld2025 auf e-world-essen.com. Nutzen Sie den Code eWorld2025 und seien Sie im Februar mit dabei.
Ja, dann sind wir wieder zurück. Wir bleiben auch beim Energiegipfel, weil spannenderweise gab es dort auch eine Politikrunde mit Vertreterinnen und Vertretern von SPD, von Grünen und von Union, die, wie ich fand, eigentlich recht offen darüber gesprochen haben, wie gerade der Stand bei den noch anhängigen Gesetzesvorhaben ist. Was kann die Restampel, also SPD und Grüne, in dem Fall jetzt mit der Union noch über die Ziellinie bringen? Da haben wir im Podcast ja auch schon oft drüber gesprochen. Unterschiedlichste Gesetze, bei denen es noch Hoffnung gab. Schon länger ist klar, dass es für das Kraftwerkssicherheitsgesetz, das eigentlich alle inhaltlich auch irgendwie unterstützen, die Notwendigkeit erkennen, dass es dafür keine Mehrheit mehr gibt. Aber bei anderen Themen, die du auch gerade schon teilweise angesprochen hast, wie die PV-Spitzenkappung über eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, bei der Kraft-Wärme-Kopplung, bei der Biogasförderung, da sieht es tatsächlich so aus, als ob da noch einige Energiebeschlüsse gefasst werden, bevor der Bundestag neu gewählt wird.
Genau, zugeschaltet waren Andreas Jung von der CDU, Nina Scher von der SPD und Ingrid Nestle von den Grünen. Und die haben dann auch schnell deutlich gemacht, dass es mit der geplanten ENWG-Novelle klappen wird und eine Einigung quasi bevorsteht. Das kann also in der jetzigen Sitzungswoche ab Mittwoch noch durch den Bundestag gehen. Einziger Knackpunkt oder Bedenkenpunkt war noch die vom IT-Bundesamt BSI vorgebrachten Bedenken gegen die Steuerung von Wechselrichtern. Das solle noch geprüft werden, hieß es von Andreas Jung. Da gab es ja Warnungen, China könnte Deutschland den Strom abdrehen, wenn man die Steuerung durch die Wechselrichter erlaubt. Anlass der Warnung ist eben eine Neuerung im Paragraphen 49 EEG. Die sieht vor, dass dass das Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise auch den Herstellern von Wechselrichtern erlauben und sie damit beauftragen kann, die PV-Anlagen fernzusteuern, wenn die sicheren Smart Meter noch fehlen. Das Bundeswirtschaftsministerium sieht da aber keine erhöhte Gefahr einer Stromausschaltung durch China über die Wechselrichter. Mit dem geplanten neuen Paragraphen werde letztlich lediglich ein zusätzlicher Handlungsspielraum für das Wirtschaftsministerium als Verordnungsgeber geschaffen. Also eigentlich nur in dem Fall, dass die Übertragungsnetzbetreiber kurzfristig zur Aufrechterhaltung der Systemsicherheit größere Spielräume benötigen. Also dafür gäbe es aber eigentlich keine Pläne, von dieser Verordnungsermächtigung Gebrauch zu machen.
Da hat ja Ingrid Nestle von den Grünen auch nochmal sehr deutlich gemacht, jetzt, ich glaube, dreimal hintereinander gesagt, es gibt kein Problem. Also es war ihr ganz, ganz wichtig, dass sie das irgendwie mehrfach betont hat. Sie sieht dieses Problem nicht. Jetzt ist das für das BSI zuständige Bundesinnenministerium nochmal zu einem Statement aufgefordert worden. Offensichtlich gibt es da keine ganz, ganz großen Bedenken und es sieht ganz danach aus, dass dieses Gesetz jetzt noch beschlossen wird.
Genau. Einigkeit gibt es offenbar auch beim Thema KWKG-Verlängerung und beim Biogas. Beim KWKG gab es ja noch Bedenken bezüglich der beihilferechtlichen Kompatibilität des CDU-Vorschlags im Hinblick auf die EU-Kommission. Das scheint nun ausgeräumt. Chancen bestehen auch, dass der Bundestag eine Anschlussförderung für flexible Biogasanlagen auf den Weg bringt. Da wünscht sich die CDU noch höhere Ausschreibungsvolumina. Die Grünen bremsen hier ein wenig wegen der Kosten. Aber dass es diese Anschlussförderung geben soll, darin sind sich alle einig. Ohne Bestätigung gibt es dann offenbar auch beim TEHG. Das ist ja wichtig dann auch für den CO2-Grenzausgleich.
Also einige wichtige Gesetzespakete noch, vor allem die Kraft-Wärme-Kopplung, natürlich für die Energiebranche ein großes Thema. Und du hast es gesagt, da war jetzt die Frage, was kann man daran ändern, ohne dass Brüssel da allzu scharf drauf guckt? Die Union hatte vorgeschlagen, dass man tatsächlich eine grundsätzliche Verlängerung des Gesetzes beschließt. SPD und Grüne wollten eher einen, naja, so ein bisschen unauffälligen Weg wählen, indem man als Förderkriterium nicht mehr die Inbetriebnahme, sondern die Genehmigung setzt, sodass man eigentlich nicht wirklich massiv in das Gesetz eingreift, aber trotzdem es erreicht, dass noch weitere Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gefördert werden können. Und es war den Worten von Andreas Jung zu vernehmen, dass die Union nach einem Austausch mit der Branche dann doch auch auf den Kurs von SPD und Grünen eingeschwenkt ist und gesagt hat, okay, wir wählen erstmal diese Variante, die weniger invasiv ist und Brüssel das, oder man davon ausgeht, dass Brüssel das eher durchlässt, durchwinkt, wobei natürlich weiterhin fraglich ist, ob das KWK-Gesetz überhaupt eine Beihilfe ist. Es gab ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union, das besagt hat, zu Beginn letzten Jahres, es ist keine Beihilfe. Die EU-Kommission sieht das aber anders und klagt jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen oder hat eine Beschwerde eingelegt. Und diese Entscheidung steht noch aus und deshalb geht man da lieber auf Nummer sicher, setzt nicht den ganz großen Hebel an bei der KWK, aber die Union hat schon angekündigt, das würde sie dann gerne in der neuen Legislaturperiode aufgreifen.
Genau, es gab aber auch oder gibt Sachen, die gehen nicht mehr durch. Da ist vor allen Dingen das CCS-Gesetz, das bleibt weiter umstritten. Knackpunkt ist hier nach wie vor die Frage nach CCS in Gaskraftwerken. Das wäre interessanterweise nach dem derzeitigen Regierungsentwurf für das Kohlenstoffdioxid-Speicherungs- und Transportgesetz, so heißt es richtig, erlaubt. SPD und wohl auch Grüne wollen das aber wieder raushaben aus ihrem eigenen Gesetz. Also sie befürchten, dass es eine falsche Konkurrenz zu grünen Gasen geben könnte, also zu grünem Wasserstoff. Und dann gab es in den letzten Tagen auch durchaus Signale aus der Union, dass man hier entgegenkommen könnte. Aber Andreas Jung klang dann beim Gipfel dann doch eher kompromisslos. Er wolle das Gesetz haben, so wie es jetzt ist. Und es sei ja paradox, dass die Regierung ein Gesetz beschlossen habe, in dem sie jetzt nicht zustimmen wolle. Also das wird wohl nicht mehr diese Woche im Bundestag erscheinen. Auch nicht dabei die Senkung der Netzentgelte. Da war ja vor allen Dingen dann Bundeskanzler Olaf Scholz ganz erpicht drauf. Das steht auch nicht mehr auf dem Programm.
Da war natürlich auch die Industrie drauf erpicht, eigentlich auf beide Themen, die du gerade angesprochen hast. Also klar, natürlich eine Senkung der Stromnetzentgelte. Die Industrie klagt darüber, dass die Netzentgelte gerade für die Großabnehmer auch massiv gestiegen sind, sich sogar verdoppelt haben. Da war ursprünglich ja mal ein Zuschuss schon geplant, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass die Netzentgelte gerade für die Großabnehmer bei 3 Cent pro Kilowattstunde bleiben. Tatsächlich sind sie dann aber gesprungen auf rund 6 Cent pro Kilowattstunde, sogar darüber. Da gab es viele Stimmen aus der Industrie, die eigentlich noch einen Zuschuss gefordert haben. Olaf Scholz wollte das durchbringen. Das kommt jetzt nicht mehr beim CCS-Gesetz. Ja, ist es jetzt eben fraglich, ob es noch kommt. Auch da drängt die Industrie darauf, dass es einen Rahmen für industrielle Anlagen gibt, um CO2 abscheiden zu können, gerade für die Prozesse, bei denen keine technologischen Alternativen zur Verfügung stehen. Der Knackpunkt ist tatsächlich die Frage, eben diese Technologie auch an Gaskraftwerken einzusetzen. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte es am Ende so vorgeschlagen. Ja, und jetzt haben wir eben dieses Paradoxon, so gerade angesprochen hast. Andreas Jung hat gesagt, wir würden dieses Gesetz, wie es von der Bundesregierung vorgeschlagen ist, 1:1 durchwinken. Und jetzt sagen die Bundestagsfraktionen von SPD und Grünen, nee, wir wollen das nicht. Das Winden und Ringen SPD und Grünen war auch beim Energiegipfel dann deutlich zu spüren. Nina Scheer und Ingrid Nestler haben sich doch schon irgendwie ein bisschen schwer getan, irgendwie da ihren Kurs zu verteidigen. Aber es ist halt klar, es ist einfach nicht gewünscht.
Ja, Kalkindustrie und Zementindustrie sind zum Beispiel so Bereiche, die da sehr darauf dringen, dass es doch noch durchgeht. Klassisch für diese Industrien besteht sonst kaum eine andere Möglichkeit zur Dekarbonisierung. Und sie befürchten einfach, dass es unter einer neuen Regierung dann bis zu einem Jahr dauern könnte, bis das Thema erneut zur Abstimmung steht. Und das ist natürlich dann im Hinblick auf Investitionsentscheidungen auch eine sehr schlechte Nachricht.
Gut, bei den anderen Gesetzen sieht es eher so aus, als ob noch einiges beschlossen wird. Ich habe mich tatsächlich am Wochenende dann gefragt, als ja die Migrationspolitik dann die Schlagzeilen sehr deutlich bestimmt hat, die Position von Friedrich Merz dazu, habe ich mich tatsächlich gefragt, ob es denn bei der Einigung der Energiegesetze bleibt, weil da ja doch nochmal eine sehr viel größere Kluft zwischen SPD und Grünen und der Union deutlich geworden ist und ich mich gefragt habe, ja, schaffen die es trotzdem noch, gemeinsame Beschlüsse bei anderen Themen im Bundestag zu fassen? Aber es gab heute Morgen dann auch nochmal ein Statement aus den Reihen der Grünen, die gesagt haben, ja, es gibt die Verständigung und wir haben das fest vor, hier gemeinsam mit der Union in Energiethemen Sache zu machen. Bei der Migrationspolitik sieht das natürlich sehr anders aus.
Genau.
Kommen wir vielleicht noch auf ein anderes Thema. Ich habe den Energiegipfel genutzt, um auch das eine oder andere Interview zu führen. Du hast zusammen mit unserer Kollegin Hanna Panzer fleißig die Berichterstattung übernommen und ich hatte die Gelegenheit, unter anderem mit Michael Strugel, Vorstandsvorsitzender der Verbund AG aus Österreich, zu sprechen. Der ist auch Präsident von Österreichs Energie, dem großen Energieverband in Österreich. Und ja, wir haben in Deutschland politisch unruhige Zeiten, das haben die Österreicher aber auch. Dort ist im Spätsommer die FPÖ als stärkste Partei bei der Parlamentswahl hervorgegangen. Trotzdem haben erst ÖVP mit SPÖ und den Neos versucht, eine Regierung zu bilden, was gescheitert ist. Und nun stehen wir eben kurz davor, dass es wahrscheinlich in Österreich das erste Mal dazu kommen wird, dass die FPÖ einen Bundeskanzler stellen wird. Und klar, das ist natürlich auch Thema für die Energiebranche. Und ja, da denkt man nochmal zurück an unseren Einstieg gerade kurz, Carsten, Donald Trump. Ja, da sieht man, welche energiepolitischen Beschlüsse da sehr schnell gefasst werden. Auch die FPÖ hat natürlich bestimmte energiepolitische Vorstellungen, muss man allerdings sagen. In der Vergangenheit war die FPÖ durchaus auch eine Partei, die Energie- und Klimaziele mitgetragen hat. Also unter anderem zum Beispiel dieses Ziel, dass sich Österreich bis 2030 schon zu 100% bilanziell aus erneuerbaren Energien versorgen will. Das hat die ÖVP nicht blockiert. Gerade in Österreich ist es eine besondere Situation. Wichtige Energiegesetze müssen oftmals mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament beschlossen werden. Das heißt, meistens schafft das eine Koalition nicht alleine. Das hat sich jetzt auch bei der zurückliegenden Koalition gezeigt aus ÖVP und Grünen, dass viele wichtige Energiegesetze liegen geblieben sind. Darüber hat Michael Strugel im Interview natürlich geklagt, dass das bedauerlich ist, dass es eine schwierige Situation ist und dass es natürlich künftig dann auch noch mal ein bisschen schwieriger wird, weil momentan ist in Österreich die politische Situation ganz schön zerfahren und zerstritten. Dadurch, dass eben Koalitionsgespräche gescheitert sind, jetzt wahrscheinlich mit der FPÖ, eine sehr rechte Partei, dann ins Kanzleramt einzieht und ja, da fragt sich natürlich so intensiv, welche Partei wird künftig dann gegebenenfalls für Energiegesetzgebung von FPÖ und ÖVP mitstimmen. Michael Strugel hat einfach das Interview auch zur Gelegenheit genutzt, sehr deutlich anzusprechen, dass es ein Festhalten am Energiewendekurs geben muss, egal welche Parteien jetzt eigentlich in Österreich koalieren und regieren. Er spricht sich eigentlich für einen rot-weiß-roten Schulterschluss, hat er gesagt, aus, also ein gemeinsames Verständnis aller Parteien über Parteigrenzen hinweg, dass der Energiewendekurs richtig ist, dass es einen klaren Fahrplan gibt und vor allem Planungssicherheit. Also das ist, glaube ich, sein klares Statement und er bringt auch starke Argumente ein, weil die Energiebranche in Österreich plant bis 2040 100 Milliarden Euro Investitionen in den Neubau von Kraftwerken, von erneuerbaren Energien, Speichern, Netzen. Und da sagt er, das ist ein Konjunkturmotor, Konjunkturprogramm erster Güte eigentlich, während alle anderen Wirtschaftsmotoren momentan lahmen. Es gibt keinen Konsum von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Unternehmen halten sich bei Investitionen zurück, der Staat hat kein Geld und er sagt also bitte, wir liefern. Wir sind bereit zu investieren, wir nehmen unser Geld in die Hand und das ist ein klares Signal von ihm. Und ich denke mal, die Stimme der Energiewirtschaft, die hat auch schon Gewicht, weil dazu kommt, der Michael Strugel war selbst ÖVP-Politiker, der hat auch Erfahrungen mit einer Regierung, mit der FPÖ, weil er stellvertretender Landeshauptmann in Oberösterreich war in einer ÖVP-FPÖ-Regierung, bevor er dann 2018 zu Verbund gewechselt ist. Also er kennt diese Konstellation, auch wenn die in Oberösterreich andersrum war und die ÖVP den Landeshauptmann gestellt hat. Das ist im Prinzip der Ministerpräsident und Strugel war dann also der stellvertretende Ministerpräsident, wo man auch ein bisschen sagen muss, heute tickt die FPÖ in Österreich auch so ein bisschen anders. Da hat es doch auch eine deutliche Kursverschärfung gegeben, gerade bei dem möglichen künftigen Bundeskanzler Kickl, der ja in den früheren Jahren nicht so russlandfreundlich aufgetreten ist. Das hat sich aber in den letzten Jahren jetzt auch deutlich geändert. Auch unter ihm hat er sehr drauf gedrungen, dass sich Österreich neutral verhält im Russland-Ukraine-Krieg. Es gibt auch eine Offenheit gegenüber russischem Gas, das momentan jetzt nicht mehr nach Österreich fließt. Und erste Anzeichen der gemeinsamen Gesetzgebung oder gemeinsamen Beschlüsse einer möglichen FPÖ-ÖVP-Regierung gehen auch so in die Richtung, also aus Haushaltsgründen, weil der Staat sparen muss, wird die PV-Förderung eingedampft, die Förderung für Elektromobilität wird eingebremst und da hat Michael Strugel vom Verbund auch sehr deutlich gesagt, nicht abwürgen, klar beim Kurs bleiben, am Kurs festhalten, Investitionen ermöglichen, weil die Energiebranche liefert, möchte liefern, aber dafür braucht sie einen klaren Rahmen. war eigentlich eine relativ deutliche Aussage. Er hat auch davon gesprochen, dass jetzt abzuwürgen wäre politisch unklug. Zuletzt waren Äußerungen da in Österreich eher zurückhaltend. Unsere Kolleginnen und Kollegen in Wien in der Redaktion, die haben sich schwer getan, tatsächlich auch irgendwie mal klare Statements zu kriegen. Aber das hat Michael Strugel jetzt auf jeden Fall geliefert.
Ja, du hast es vorhin angesprochen. Es gibt Unterschiede zwischen FPÖ oder auch der AfD hier in Deutschland, die ja doch den Klimawandel quasi leugnet und rein auf Atomkraft setzt und auf russisches Gas. Da gibt es dann wiederum offenbar die Gemeinsamkeit, also dass Nord Stream 2 Pipelines wieder in Betrieb genommen werden sollen. Das ist ja auch die Position der AfD hier in Deutschland. Also da finden sich beide dann sozusagen zusammen.
Also muss ich aber natürlich dann immer auch in der Regierungskonstellation dann natürlich auch beweisen, wie viel kann man tatsächlich durchdrücken. Das sieht man auch noch hier im Berliner Umland, in Brandenburg. Auch da hatte ich jetzt in der vergangenen Woche die Gelegenheit, den neuen Wirtschaftsminister von Brandenburg, Daniel Keller, zu interviewen von der SPD. Dort regiert die SPD ja gemeinsam mit dem BSW, eben auch einer sehr russlandfreundlichen Partei, die auch Notwendigkeit sieht, wieder russisches Erdgas zu importieren. Und wenn man sich dort den Koalitionsvertrag anguckt und wenn man auch das Interview liest, das ich mit Daniel Keller geführt habe, da sieht man eigentlich auch dann sehr deutlich, da gibt es keinen Kurswechsel, sondern im Gegenteil, er hat eigentlich sehr deutlich betont, wir in Brandenburg, wir haben die meiste erneuerbare Energie pro Kopf im gesamten Bundesgebiet. Wir haben dadurch sehr, sehr günstige Energie und davon wollen wir profitieren. Und das war eben auch ein sehr klares Statement. Und die erneuerbaren Energien sind günstig, sie können günstig liefern, wenn die Struktur dazu passt, wenn die Systemkosten, die momentan sehr hoch sind, runtergebracht werden. Und ich denke mal, das ist vor allem dann eben eine große Aufgabe auch für die nächste Bundesregierung. Gut, Carsten, vielen Dank.
Gerne.
Für diese Woche, für diese Folge an einem Montag, an einem Montagmorgen. Hat auch geklappt und ich denke mal, in der laufenden Woche hoffentlich bleiben alle gesund und wir sind dann wieder regulär am Freitag am Start. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.